Folge Nummer 32 von In der Zone Podcast. Herzlich willkommen an die Zuhörer und herzlich willkommen, wie gewohnt, mir gegenüber der Fabian. Hi.
Ja, grüß dich. Hi. Hi, Nico.
Servus. Wie geht's dir? Wir sitzen beide wieder in Deutschland oder ich wieder in Deutschland. Wetter ist diesmal jetzt kein Thema, wo wir einsteigen können, wo wir sagen, hey, wie ist bei dir das Wetter? Ja, warm, sonnig, bei dir, ja, nass, kalt, neblig, sondern jetzt sitzen wir im gleichen Boot. Wie geht's dir generell?
Ja, ich finde es ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Am Wochenende war ja Mailand San Remo und ich mag ja einfach die Frühjahrssaison. Ich finde ja März, April sind eigentlich mit die schönsten Monate, weil ja, es ist auch so eine schöne Analogie zum Sport an sich, weil langsam etwas wächst. Also es ist ja nicht von heute auf morgen Sommer, sondern es wächst ganz langsam etwas. Und ich fahre im Frühjahr immer gerne mit Flannery und Socks. Ich weiß nicht, die Zuhörer, die es nicht kennen,
Nix.
das sind diese Übersocken, die du über die Radschuhe ziehst. Die sind so winddicht, sollen eigentlich auch wasserdicht sein, sind sie, glaube ich, nicht. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe die in Neon Gelb und Neon Pink. Und die ziehst du halt, die sehen aus wie so riesige Socken, die gehen über die Wade, über die Schuhe drüber. Und das ist für mich immer so das Zeichen von, der Winter ist vorbei, aber der Sommer ist halt noch nicht da. Und das ist so eine Übergangszeit, die ich irgendwie ganz, ganz wunderbar finde. Die Radfahrten werden länger. Ich war jetzt wieder länger im Norden in Hamburg wegen einiger Projekte und bin so ein paar Touren gefahren, über 100. Und das ist einfach wunderbar. Also es ist so still und wie gesagt, der Sommer ist noch nicht da, aber der Winter ist schon vorbei. Das finde ich klasse.
Ist geil, wie du schon gleich 100er fährst. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Naja, auch das so, weißt du, ich fahre dann ja immer bei uns da so in der Gegend rum, wo ich herkomme. Ich komme ja aus der Nähe von Hamburg und das heißt wirklich so, das ist ja der ehemalige Zonenrandbezirk. Also von mir zur ehemaligen Zonengrenze sind es ja, weiß nicht, 10 Kilometer oder so. Und ich fahre dann immer, auch das finde ich einen ganz merkwürdigen Begriff, rüber in die neuen Bundesländer. Aber es ist so nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, und da steht halt die Zeit still. Also nicht nur sieht da vieles noch wie damals aus, aber es ist halt insgesamt auch sehr ruhig. Und ich denke dann immer, ich fahre einfach mal los und dann kommen manchmal ganz erstaunlich lange Touren zusammen, ja.
Sehr geil. Bist du schon mit kurzer Hose gefahren?
Nee, gar nicht. Ich sehe viele Leute mit kurzer Hose fahren und da bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Aber mir haben nun auch viele Leute gesagt, die so ein bisschen aus der sportmedizinischen Ecke kommen. Also Knie, das ist halt nicht etwas wie ein Motor, der warm wird und dann irgendwann warm ist, sondern Knie, wenn die halt kalt sind und von außen kalt umströmt werden, dann bleiben die halt auch kalt. Also es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, in kurzer Hose zu fahren bei 12 Grad oder so. Deshalb bin ich da immer ein Freund von doch eher bedeckt zu fahren.
Verstehe ich. Das Wochenende bin ich tatsächlich schon zweimal mit kurzer Hose gefahren. Und der Athlet hat, der wohnt in München, ein Athlet von mir, den ich betreue, der hat eine Ausfahrt gehabt und hat eine Instagram-Story drin gehabt. Von wegen, ja, boah, fuck, 7 Grad, es ist kalt. Und er sieht halt, welche mit kurzer Hose Rad, wenn er jetzt seinen Kopf hinlangt, so wie bescheuert muss man sein. Da habe ich ihm bloß geschrieben, ja, am Ende vom Tag könnte ich das gewesen sein. Und ja, war schon echt frisch. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Knielinge dabei gehabt. Das war der Hauptgrund.
Ja,
Aber oben zumindest lang.
ich glaube, so über die Zeit habe ich ja wirklich alles. Armlänge, Knielänge, Beinlänge, kurze Hose dünn, kurze Hose dick, lange Hose dünn, lange Hose dick und so. Also ja, ich finde auch das Frühjahr jetzt unabhängig vom, also unabhängig davon, dass es halt einfach noch kühl ist, finde ich ihn einfach spannend, weil eher so eine Übergangsphase bildet. Und ich glaube, viele halten sich jetzt ja wieder an Zahlen und Daten und weiß ich nicht was fest, aber auch das macht ja was mit einem, also jedenfalls mit mir, dass du aus dem Winter kommst, und eben, es war dunkel, es war nass, es war kühl und oder kalt. Und jetzt ist so diese Phase, wo es langsam aufkeimt. Und ich finde, das ist auch immer sinnbildlich für die eigene Form, die so langsam aufkeimt, von der man aber auch noch nicht genau weiß, wo sie eigentlich hingeht. Aber du spürst ja schon, ah, es wird doch schon ein bisschen leichter. Also es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt eine 1,5 Stunden Rolle fährst, 2 Stunden Rolle oder auch vielleicht draußen fährst, 2 Stunden bei, keine Ahnung, 2 Grad oder bei 12 Grad. Und ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Phase im Saisonaufbau, dieser Frühling, also dieser Übergangsmoment März, April.
Ja, du sagst das, also das verstehen viele auch noch gar nicht so, das Thema, ja, die Form, die keimt halt auf, also du musst jetzt noch nicht irgendwie im Peak Shape sein, was auch viele Athleten halt am liebsten schon wären, aber ich sage mal, die meisten Athleten haben ja doch ihre Hauptwettkämpfe irgendwo im Mai, Juni, Juli Und das ist halt einfach wirklich nur lang hin. Man meint jetzt vielleicht nicht mehr so lang hin, aber wenn der Hauptwettkampf im Juni, Juli, wo die ersten Ironmans in Mittelzentraleuropa irgendwo sind, ja, also da kann ich jetzt halt vernünftige Form haben, Grundform, die muss jetzt da sein, ja, aber ich muss noch lange nicht irgendwie in Peak Shape sein oder irgendwelche Top-Leistungswerte treten, weil die Reise da bis zum Wettkampf halt schon nochmal recht lang ist und das vergessen viele halt auch, dass du jetzt noch nicht irgendwie in Wettkampfform sein musst. Also du darfst jetzt schon noch irgendwo Potenziale haben und noch irgendwo noch nicht so ganz 100% fit sein und dir vielleicht dann denken so, boah, shit, wie soll ich Race Pace laufen und fahren und schwimmen? Wie soll ich die Distanzen bewältigen oder wie auch immer? Das sind da Sachen, die gehen mir auch durch den Kopf. Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, am 5.7., doch 5.7. Challenge Rot irgendwie Marathon zu laufen.
Ja,
Keine
ja.
Ahnung, schaffe ich nicht.
Ich bin ja schon was älter, ich betone das ja immer wieder. Also, als ich in der Oberstufe war im Gymnasium, das war Anfang der 90er, da gab es ja noch kein Fach Wirtschaftspolitik oder so, das hieß ganz normal Erdkunde. Jedenfalls haben wir da den Begriff des Just-in-Time-Delivery kennengelernt. Also, dass man als Produzent, wenn du keine großen Lagerhaltungskosten haben willst, einfach so produzierst, dass du Dinge just in time zugeliefert bekommst, also am Tag der Produktion oder kurz davor. Und ich finde, dieser Begriff just in time delivery passt eben wunderbar auch auf das Projekt Ironman, vielleicht auch auf Projekt 73. Es geht eben nicht darum, dass du jetzt oder im Mai fit bist, sondern es geht darum, dass du just in time fertig bist. Und es kann halt sein, dass die letzten, wie bei so einem großen Puzzle, die letzten Puzzleteile sich halt erst in den, keine Ahnung, letzten 3 Wochen formen. Und natürlich kommt die Form nicht dadurch, dass du auf dem Sofa sitzt und wartest, oh, kommt bestimmt. Aber wirklich trust the process und dann eben auch darauf zu vertrauen, dass zum Renntag die Form halt so da ist, wie sie gebraucht wird.
Ja, also wenn ihr einen Coach habt, dann nicht nur ein Prozessvertrauen, sondern auch ein Coachvertrauen. Also der denkt sich was dabei, der hat das Große im Blick und sieht dann auch, okay, 5.7. ist der Wettkampf, zu welchem Zeitpunkt müssen wir was im Endeffekt halt liefern. Aber am Ende vom Tag, ja, darauf vertrauen. Und ich habe das Thema mit meiner Trainerin die Woche kurz gehabt, weil wir auch gesagt haben, ja, die Form ist jetzt ganz in Ordnung. Jetzt geht es für mich ja halt darum, dass ich wieder in meine Routinen reinkomme und wie und was, dann habe ich auch gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt und das sehen wir dann schon im Juni, wie die Form ist und dann können wir schauen, was sind für Ziele halt möglich. Also das, was wir damals 2024 gemacht haben, wo wir es nach oben korrigiert haben, vielleicht muss ich es einen Tick nach unten korrigieren, vielleicht kann ich es nach oben korrigieren, keine Ahnung. Also das werden wir sehen im Juni, wo die Form halt ist. Also es bringt halt meiner Meinung nach nichts irgendwie. Das ist jetzt vielleicht eine perfekte Überleitung zu dem, was wir eigentlich wollen. Aber es bringt halt, vielleicht eigentlich nichts, dass man daran festhält dann. Also ich muss halt dann schauen, was ist halt möglich dann am Tag X, was habe ich für Form. Aber es ist in meinen Augen halt immer die Thematik oder die Problematik, dass wir uns sehr oft schon überlegen und sagen, hey, ich möchte in Rot, weiß nicht, ich sage jetzt so 5er Pace laufen, ich möchte die 3 Stunden 30 knacken. Für viele interessantes Ziel auch. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber wenn ich dann im Juni halt einfach nicht so weit bin und vielleicht einfach eher 5.10er Pace realistisch ist, dann muss ich halt auch die 5.10er halt annehmen. Also es ist ja wie so oft halt unsere Entwicklung halt nicht linear und ja, müssen wir dann im Endeffekt halt auch mit den Umständen umgehen, die wir halt auch haben. Und das haben wir in einer der letzten Folgen auch. Was machst du draus? Heißt die Folge, haben wir das ja ausgiebig besprochen. Also es hat nicht jeder einen perfekten Alltag, wo man sagt, hey, die Vorbereitung läuft perfekt, sondern es gibt Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Und am Ende vom Tag, ja, ist es halt auch wichtig, dass wir dann halt realistisch sind und auch realistisch bleiben und schauen, wo die Reise halt hingegangen ist. Und das sieht man halt dann am besten irgendwie 3, 4 Wochen vorher. Und mit dem müssen wir halt dann arbeiten, mit dem müssen wir halt dann erleben, also so wie die Form halt dann ist.
Wann hast du dich das letzte Mal von einer bedeutenden Sache verabschiedet in deinem Leben?
6.5.23 war es bewusst,
Okay.
dass ich mich mehr oder weniger bewusst verabschiedet habe.
Magst du sagen, von was du dich verabschiedet hast?
Ja, es war der Tag, wo mein Magen quasi gestorben ist. Also, wo es ja, im Endeffekt hat dann auch klar war, dass es halt einfach auch nicht mehr schafft, gell, die Krankheit auch zum Kämpfer.
Okay. Danke. Ich frage mich gerade oder im Laufe des Gespräches, wir hatten ja im Vorwege so ein bisschen gesprochen, über was wir reden wollen. ist mir klar geworden, wie wichtig eigentlich das Thema des Abschiednehmens ist für uns. So, und ich habe dich das deshalb gefragt. Ich wusste nicht, dass es der Tag ist, aber ich glaube, dass für viele von uns, und ich schließe mich da selber mit ein, das Thema des sich Verabschiedens von einer Sache eine Riesenbedeutung hat. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Hörer sagen, hey, was hat das jetzt mit dem zu tun, um was es hier in dem Podcast geht? Ich glaube, dass wir uns viel öfter von Dingen verabschieden müssen, als es uns bewusst ist. Und wir tun es aber nicht. Und dadurch halten wir an Dingen fest, die uns aber in ganz vielerlei Hinsicht ja, darin blockieren, eigentlich einen nächsten Entwicklungsschritt zu machen.
Ja, definitiv. Also war jetzt, wir haben ja jetzt vorher nicht darüber geredet, dass du mich das jetzt fragst. Das war jetzt bloß intuitiv, war das auch das, okay, wo habe ich mich das letzte Mal irgendwie aktiver zu verabschieden? Klar, wir verabschieden uns am Flughafen dann vor Freunde, Familie und so weiter. Das passiert relativ häufig bei mir. Aber jetzt mal so die ernsthafte, tiefgründige Verabschiedung, da wo ich sage, okay, das ist halt irgendwie eine wirkliche Verabschiedung für Nimmerwiedersehen, ob das jetzt irgendwie ja, ich sag mal, irgendwie eine familiäre Beziehung halt ist oder was auch immer, was ich halt verabschiede und nie wieder sehe in der Hinsicht oder nie wieder habe, war es halt im Endeffekt der Punkt. Und da war es aber so, dass es halt eher, also ich war nicht dabei, als meine Mom gestorben ist. Sie ist dann, war damals noch auf Teneriffa, bin dann hergeflogen und in der Zeit eigentlich, wo ich im Flieger gesessen bin, beziehungsweise in der Zeitspanne, also ich habe es auch nicht mal rechtzeitig geschafft. Aber was halt dann für mich wichtig war, das hast du gerade schon angesprochen, und das hätte ich halt auch nie gedacht, aber da habe ich mir ehrlich gesagt auch nie Gedanken davor drüber gemacht, war einfach die Verabschiedung im Nachhinein. Ist, weiß nicht, ob jetzt da jeder damit so relaten kann und jetzt auch umgehen kann, wenn wir jetzt da über das Thema Tod halt sprechen. Muss jetzt auch nicht zentrales Thema sein von dem Podcast heute, aber war halt für mich so der Punkt, wo ich nie drüber nachgedacht habe, okay, ich sehe einen toten Menschen, vielleicht halt auch in dem Fall meine Mom. Und habe sie halt auch noch lang halt gesehen. Also ich habe sie nicht anlangen können. Das habe ich irgendwie nicht geschafft, als sie schon gestorben war. Aber es hat mir halt unglaublich gut getan, dass ich es halt einfach nochmal sehe und für mich einfach so verabschieden kann. Hört sich vielleicht total weird an, weil du halt einfach von einer toten Person halt stehst, sie li liegt im Bett und wird aufgebahrt und wie auch immer. Aber das war halt schon was, wo mir persönlich sehr, sehr viel geholfen hat. Auch nochmal ein Bild zu machen, einfach das Bild, das habe ich ja immer noch, nicht nur das Bild am, sagen wir mal, digital, sondern auch das Bild im Kopf, das habe ich halt immer noch präsent, eigentlich den letzten Moment, wie ich es ja gesehen habe. Und das war für mich halt wichtig, weil ich es davor halt eine Zeit lang nicht aktiv gesehen habe und nicht physisch gesehen habe, weil ich halt eben unterwegs war, auf Reisen war. Und das war für mich halt schon nochmal wichtig, in dem Moment halt so Abschied zu nehmen, vielleicht nochmal irgendwie innerliche Gespräche mit ihr zu führen oder wie auch immer. Und halt einfach das Bild halt nochmal verinnerlicht zu haben von ihr.
Also der Vater meiner Ex-Freundin, also mein Ex-Schwiegervater, wenn du so willst, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Februar verstorben. Und ich war noch eine Woche vorher bei ihm. Und weil wir ein sehr gutes Verhältnis haben, habe ich auch noch lange an seinem Bett gesessen und habe ihm auch noch WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und mir war dann ja klar, dass das ein endlicher Prozess ist, also der irgendwann absehbar ist. Wo absehbar ist, wohin das dann führt. Und ich habe im Vorwege dieses Podcasts darüber nachgedacht, so, hey, wollen wir nicht mal irgendwie eine Folge machen, die sich so ein bisschen löst von diesen klassischen, ja, worüber wir halt auch sonst immer sprechen, wobei das ja schon, wie ich finde, etwas zugespitztere Dinge sind. Aber was mir da klar geworden ist, dass die Unausweichlichkeit des Loslassens, ne? Ich habe von so einem Shaolin-Mönch mal gehört, einen sehr banalen Satz: Du kommst mit nichts, du gehst mit nichts. Also ist es wichtig im Leben, dass du lernst, loszulassen. Weil du wirst irgendwann sowieso loslassen müssen, da du ja mit nichts gehst. Und ich habe, wenn ich auch mit Sportlern, auch mit Führungskräften arbeite, oft das Gefühl, und nochmal, ich nehme mich da selber, ich schließe mich da selber mit ein, wie schwer es uns fällt, Dinge loszulassen, weil wir einfach wollen, dass eine Sache entweder weitergeht oder nicht aufhört. Ja? Und der Tod zeigt uns, glaube ich, immer wieder, dass Dinge endlich sind. So, Dinge sind endlich. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass viele den Sport eben auch deshalb betreiben, weil sie eben nicht wollen, dass es endlich ist. Ja, man möchte eine Idee, ein Konzept entwickeln und das muss ich bitte auch genauso ich will nicht sagen in alle Ewigkeit, aber es muss sich halt auch der eigenen Vorstellung entlang entwickeln und entfalten und aufkeimen. Und ich erlebe selber, wie oft wir uns verabschieden müssen von Ideen, von Entwürfen, von Vorstellungen. Wie viele Leute gibt es auch im Profizirkus, die sich halt einfach verabschiedet haben im Sinne von, das wird nichts mehr mit meinem Vorhaben, Weltmeister zu werden, oder ich breche meine Karriere jetzt nach 3 Jahren, ich will nicht sagen erfolglos, aber vielleicht nicht so erfolgreich wie gedacht ab. Ja.
Warum fällt uns das so schwer, Abschied zu nehmen? Haben wir da vor irgendwas Angst? Oder es ist ja, wenn es jeder mal so in sich geht, es ist ja nichts, was man irgendwie gerne machen will, jetzt behaupten. Oder was uns leicht fällt, Abschied nehmen in irgendeiner Art und Weise aktiv oder erzwungenermaßen.
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist denn eigentlich, was uns da so schwerfällt? Also klar, ich glaube, einen Menschen loslassen, ob das jetzt, und das muss ja noch nicht mal das Ende des Lebens sein. Also es gehen ja auch Beziehungen zu Ende. Ich habe Freunde, die ihren Job nicht ganz freiwillig sozusagen beendet haben, oder er wurde für sie beendet. Und dieses Loslassen, ne, dieses etwas ist nicht mehr da, was gerade eben noch da war. Du gehörst nicht mehr zum Kollektiv, oder du hast eben nicht mehr die Verbindung zu diesem Menschen. Was ist es dann eigentlich, was einem
Sind das Ängste? Sind es Ängste, irgendwie Ängste, was zu verändern? Also Angst vor Veränderung, dass man sagen so, hey, es ist irgendwie was Ungewisses. Oder vielleicht da die Angst dann, weil du auch gesagt hast, ja, kollektiv, dass man nicht mehr dazugehört zu der Gruppe, dass man, wir sind ja irgendwo Rudeltiere, Herdentiere, dass wir da rausfallen, dass wir vielleicht einfach halt nicht mehr zugehörig sind in irgendeiner Gesellschaft.
Also das, glaube ich, ist in dem Kontext ganz bedeutsam. Also Menschen, die unfreiwillig, aber vielleicht auch manchmal freiwillig ihr Kollektiv verlassen. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, ich halte das hier nicht mehr aus, ich gehe, und trotzdem dann ganz großen Schmerz empfinden, weil sie sagen so, hey, ich gehöre jetzt nicht mehr zu dieser Gruppe dazu. Und ich würde mal sagen, in der Evolution war nicht mehr dazu zu gehören einfach dein Todesurteil, weil alleine warst du ja gar nicht lebensfähig. So, also wenn du von einer sozialen Gruppe ausgeschlossen wurdest, dann hättest du ja alleine wahrscheinlich nicht überleben können. Und ich glaube, das sind noch so ganz große oder bedeutende Urängste. Und ja, ich glaube schon, dass das Loslassen, ich habe mal irgend so ein Lied gehört, also irgendwie so aus der Richtung Goa oder so, und das war dann mit so Liedzeilen mit so Textzeilen untermalt, und da hieß es, dass der Tod ja ein psychedelic Bungee Jump ist. Wir wissen einfach nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was passiert. Und ich glaube eben auch, dass wenn wir etwas, einen Menschen loslassen, wir wissen ja nicht, was ist dann, wo ist dieser Mensch? Und vor allen Dingen, was ist dann, wenn das uns betrifft? Also ich glaube, wenn wir um Menschen trauern oder Menschen loslassen, haben wir auch immer die Befürchtung, was ist eigentlich wenn der Tag kommt, wo es mich betrifft?
Du hast jetzt gerade gesagt, die Befürchtung, das finde ich ein zentrales Wort, weil das ja alles immer sehr, sehr negativ konnotiert ist. Wir reden ja nie drüber, okay, es kommt eine Veränderung, wir haben Abschied, wir lassen los vor irgendwas, irgendjemanden. Kann ja durchaus auch was Positives sein. Wir konnotieren
Total.
es ja selber immer sehr, sehr negativ. Ich sehe es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt meine Mama wieder das Beispiel nimmt, die war jetzt schwer krank. Zum zweiten Mal schon, es war jedem bewusst und es war klar, dass es halt keine Chancen auf Heilung halt gibt. Ja, dass das irgendwann, zumindest im letzten Stadium, halt dann auch irgendwie vielleicht nicht mehr lebenswert ist für die Person. Muss man vielleicht also ehrlich und so fair halt sein, wo man sagt, ja, es ist halt irgendwo vielleicht auch was Positives für die Person, dass sie halt einfach gehen kann, gehen darf, erlöst ist in der Hinsicht, dass wir jetzt da Abschied nehmen dürfen.
Ja, und genau wie du das sagst, also es ist ja im Loslassen beziehungsweise im Verabschieden ja gar nicht immer etwas Negatives drin. Ich glaube, es geht immer das hat auch mal jemand zu mir gesagt, zulassen, loslassen, sein lassen. Also, dass wir natürlich oft uns nicht trauen, Dinge loszulassen. Wir trauen uns aber umgekehrt manchmal auch nicht, Dinge zuzulassen, also sich auf etwas einlassen. Und dann wiederum gibt es Menschen, die weder Sachen zulassen noch loslassen, sondern die Dinge auch nicht einfach sein lassen können. Also, dass wir, ne, ein Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Du kannst einen Kuchen im Ofen auch nicht alle 2 Minuten aufmachen und gucken, ob er schon gelungen ist, sondern du musst ihn halt sein lassen. Und ich glaube, das ist so ein Wechselspiel, um das es halt immer geht.
Es ist interessant, wenn man es vielleicht einmal, so kriege ich ja in meiner Arbeit öfters mit und du vielleicht ja auch, Bereich Arbeit, Was hindert uns daran, dass wir einen Jobwechsel machen? Also ich kenne viele, wie gesagt, ich kriege es einfach in meinem Athleten-Coaching-Dasein, kriege es halt einfach mit, dass viele Athleten, Athletinnen einfach wirklich todunglücklich sind in ihrem Beruf, was sie tun oder für wen sie arbeiten oder welches Team oder wie auch immer. Es fällt ihnen trotzdem aber schwerer, den Job zu wechseln.
Ja.
Was steckt da dahinter? Weil am Ende vom Tag ist es rational betrachtet, und das wissen die Personen auch, wäre der Abschied oder einfach der Wechsel und damit einhergehend der Abschied aus der Abteilung oder aus der Firma die logischste Konsequenz, aber sie machen es nicht.
Du kannst ja ein neues Ufer nur erreichen, wenn du das alte loslässt. Und ich glaube, auch da schließe ich mich ein, wir haben häufig so ein bisschen die Idee, dass wir das eine Ufer schon gegriffen haben, während wir das andere noch festhalten. Und sozusagen, ich fasse drüben schon mal an und jetzt kann ich ja auch loslassen und zieh mich dann rüber. Es ist ja wirklich das sich hineinbewegen in das Ungewisse. So. Und Menschen wollen ja immer Garantien und Sicherheiten haben. Und ich glaube, es ist, dass die vielleicht auch das Unvermögen, eine negative Emotion auszuhalten, also etwas, ich nenne das immer so effective oder negative capability, also dieses, halte ich das einfach aus, dass ich jetzt gerade nicht beeinflussen kann, was dann als nächstes kommt. So, und beim Job, glaube ich, ist es ja auch oft so, dass du natürlich ein Lebenskonstrukt hast, was ja so viel, ich sag mal, Geld erfordert. Also nach dem Motto, ja, ich muss ja meine Miete bezahlen und das und das und das und das. Dann kann ich jetzt ja nicht einfach den Job kündigen. Was ist, wenn? Was ist, wenn ich keinen neuen Job finde oder so, ne? Viele wollen ja erst kündigen, wenn sie was Neues in der Tasche haben. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach. Also wenn du Aussteiger befragst, also natürlich, die werden dann immer in die Sendung eingeladen und sitzen dann und sagen, ja, das ist alles super und ich habe ein super cooles Leben. Ja, was häufig nicht so beleuchtet wird, ist die Phase, und die ja manchmal auch sehr lang ist, wo eben nicht klar war, in welche Richtung das eigentlich geht, ne? Und wir reden hier nicht von einem Tag oder einer Woche, sondern im Zweifel von Monaten, wo das Geld weniger wird, immer noch nicht klar ist, was es eigentlich werden soll und die Leute aber einfach, ja, weiter segeln, so nach dem Motto, irgendwann wird schon Küste kommen.
Jetzt bist du, wie wir auch sehen und wissen, ein bisschen älteres Semester. Du hast vielleicht da schon mehr erlebt als ich. Würdest du aus deiner Sicht sagen, man kann das lernen, man stumpft da ab oder man genießt vielleicht sogar den Prozess vom Abschied nehmen?
Also ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr gut können und die da überhaupt kein Problem mit haben, die ja auch beliebig ihre Wohn- und Arbeitsorte wechseln können und die auch sehr im Moment sind, also die eine Beziehung leben und wenn die Beziehung eben vorbei ist, dann sagen, okay, dann bin ich jetzt in dem Moment, wo die Beziehung vorbei ist, der ist aber jetzt nicht unbedingt schlechter als die Beziehung selbst. Und also ich selber tue mich schwer mit Veränderungen. Jemand sagte mal mir, eine Freundin von mir sagte mal zu mir, ich sei umstellerschwert. Also das ist, glaube ich, ein Begriff aus der Ergotherapie. Umstellerschwert, also Menschen, die sich einfach, die gerne etwas, was sie haben, bewahren wollen, weil sie einfach sich in dem Setup wohlfühlen. Und ich glaube schon, dass man das lernen kann ich nenne das immer durch korrigierende Neuerfahrung oder überhaupt durch Neuerfahrung. Also ein ganz bedeutender Abschied jetzt für mich war, unabhängig von Menschen, die ich verabschieden musste oder von denen ich mich verabschieden musste, ein ganz bedeutender Abschied war der vom klassischen Angestellten-Dasein, Konzern, ja, also von dem Leben, in dem ich angestellt bin. Und als wir damals die Firma gegründet haben, 2020, also vor 6 Jahren, wusste ich auch noch nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich meine, da war Corona dann und das war die denkbar schlechteste Startmöglichkeit, eine Firma zu gründen. Aber ich habe mich damals wirklich bewusst dafür entschieden, nicht wieder oder bewusst dafür entschieden, Unternehmer zu werden, etwas Eigenes aufzubauen. Und das war schon, und da rede ich jetzt nicht von Monaten, da rede ich von Jahren, die einfach enorm ungewiss waren, wo ich natürlich immer gedacht habe, boah, jetzt angestellt sein, klar, ich hatte viele Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, nö, wieso, Corona ist doch kein Problem, ich kriege mein Geld und so, ja, lucky you, ich nicht.
Ja, fühle ich. Also gehe ich eins zu eins also mit. Ich würde schon sagen, also von meiner Sichtweise, hat mir das oder erleichtert mir das Ganze schon ein bisschen, weil ich es halt schon mal durchgemacht habe. Also
Ja.
ich bin viel, viel entspannter geworden, was Veränderungen betrifft. Und da meine ich jetzt nicht meine Alltagsstrukturen, vielleicht ab bis sie, aber ich bin schon auch ein Fan davon, meine Strukturen zu haben, und es fällt mir oft halt schwer, spontan die Strukturen halt zu ändern.
Ja.
Aber was mir mittlerweile halt nicht mehr allzu schwer fällt, und das heißt nicht, dass ich da mir gar keinen Kopf nicht drüber mache, aber es ist das Thema Jobsituation. Also ja, bin auch selbstständig, und genau wie du sagst, es hat immer Risiken, du bist halt immer abhängig von der Wirtschaftslage, Sachen, die du auch nicht beeinflussen kannst. Natürlich sind das Gedanken, wo du sagst, ja, was passiert, wenn jetzt nächstes Jahr, keine Ahnung, 20 Athleten nicht mehr da sind? Ja, was passiert dann? Am Ende vom Tag, weiß ich nicht, der Gedanke ist schon da, aber am Ende vom Tag triggert mich das gar nicht mehr so. Weil ich damals halt auch mein Angestelltenverhältnis gekündigt habe, nach Südafrika gereist bin, da eigentlich einen Job unterschrieben habe, das ist visumstechnisch nichts worden, 2022. Und das war für mich dann so der Push einfach in die Selbstständigkeit oder in die Vollzeit-Selbstständigkeit. Das war vorher schon Teilzeit betrieben. Und das war dann was, wo ich auch gemerkt habe, okay, Veränderungen sind ja nicht negativ. Es kann auch gut sein, wenn man mal eine Veränderung halt geht. Und ich habe irgendwie auch schon immer gewusst, dass das Angestelltenverhältnis, wie es ich gehabt habe, nicht für immer halt ist. Sei es die Firma, sei es das Umfeld, sei es auch die Tätigkeit, die ich damals gemacht habe. Aber aus verschiedensten Gründen war das nicht das, wo ich gesagt habe, okay, das erfüllt mich halt einfach. Was es aber braucht hat, war halt die Veränderung. Und das ist das, worauf ich halt auch raus will, dass Veränderungen halt einfach auch was Gutes sein können. Also im Nachgang, ich bereue keinen einzigen Schritt. Es war viel Risiko, es hat auch viel Geld gekostet, es hat Monate gegeben, da ist kein Geld reinkommen, da werden die Ersparnisse einfach weniger. Du hoffst und erwartest dann schon mal irgendwo wieder, dass irgendwo wieder was reinkommt. Aber am Ende vom Tag, es geht sich dann schon aus, wenn man halt einfach, klar, irgendwie hart daran arbeitet und wenn man halt Lösungen sucht und wenn man das halt auch dann auch unbedingt halt will. Und was mir immer geholfen hat, ich habe mir halt auch gedacht, am Ende vom Tag, ich habe Ausbildung, ich habe abgeschlossenes Studium. Ja, ich kann ja immer und überall irgendwo Geld verdienen. Das ist jetzt so, wo ich sage, ich bin mir jetzt an zu nichts zu schade und muss jetzt nicht dann als Ingenieur einsteigen. Ja gut, dann gehst du halt irgendwo in eine Bar und jobst halt, wenn es so sein sollte. Also ich sage, ich brauche jetzt unbedingt Geld und hocke auf der Straße.
Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den du jetzt ansprichst, so, weil das ja viele Leute sagen, so nach dem Motto, ja, du hast ja eine gute Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer, dir kann ja nichts passieren. Ich glaube, in einer Veränderung geht es eben auch genau darum, das unabhängig davon zu machen, weil, also, es gibt ja Leute, die wirklich die beste Ausbildung haben und trotzdem sich mit der Veränderung schwer tun. Sonst müsste es ja eigentlich so sein, dass Leute, die sozusagen eine perfekte Ausbildung mit Studium und allem haben, sagen, na, Veränderung tut mir ja nicht weh, weil ich finde ja überall einen Job. Und ich glaube, jeder, egal ob du gar keine Ausbildung hast oder ob du eine sehr gute hast, jeder tut sich damit schwer, sich in diese Phase oder in dieses Feld des Ungewissen hinein zu begeben, weil da ja plötzlich, ja, ich glaube, du floatest dann ja einfach, ohne dass du Einfluss darauf hast. Und ich habe vorhin, als wir kurz mal so Sport anleuchteten, habe ich so an, kommt ein Bild in mir hoch. Ich weiß nicht, ob du die Szene aus Castaway kennst mit Tom Hanks, wo er mit, okay, alles klar,
Ich bin kein
also
Filmdudes.
Castaway, das ist ja Tom Hanks, der bei FedEx arbeitet und mit einem Flugzeug abstürzt und das Flugzeug ist irgendwo vom Kurs abgekommen und er landet dann oder ist dann auf einer Insel verschollen und die beiden, das ist ein Frachtflugzeug, da sind nur zwei Piloten drin, die sind beide tot und er ist dann alleine auf dieser Insel und irgendwann, nach, keine Ahnung, 1000 Tagen oder so, entscheidet er sich von dieser Insel halt wegzukommen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Insel halt davon so Wellen umgeben ist und er schafft das dann und in einem der da werden so FedEx-Pakete angeschwemmt an die Insel im Zeitablauf und den Inhalt, den sammelt er dann und macht da was draus und unter anderem ist da in dem einen Paket ein Fußball drin. Ein Wilson-Fußball und er verletzt sich und greift dann mit der Hand nach diesem Fußball und dann ist auf diesem Fußball, wie durch Zauberhand natürlich, ein Gesicht drauf. So, und dann tut er dem Fußball irgendwie oben so Strohhaare drauf und das ist dann Wilson, das ist dann seine imaginäre Ansprechperson. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Als er von dieser Insel dann versucht wegzukommen, hat er sich so ein Floß gebaut und nimmt Wilson mit, weil er mit Wilson halt immer spricht. Und irgendwann hat er den so festgebunden und irgendwann löst sich Wilson und treibt so langsam davon. Und das ist eine ganz ergreifende Szene, weil er Wilson dann loslassen muss und er ruft ihm auch hinterher, er kriegt ihn dann halt nicht mehr, weil er auf seinem Floß bleiben muss. Und ich habe witzigerweise, jetzt musste ich diese Geschichte davor erzählen, sonst verstehen sie viele Leute nicht. Ich habe das ja schon unterschiedliche Male erlebt. Also ich bin ja nun nicht auf dem Niveau, auf dem du bist. Ich habe mich ja immer so an der 1,30 schwer getan, was den Halbmarathon angeht. Und ich bin 1,30 glatt gelaufen, aber eben nie drunter. Und ich habe schon diverse Male erlebt, dass ich den Pacemaker für die Sub-1,30 so langsam davonziehen lassen musste, so nach Kilometer 11 oder 12. Und erst sind es 2 Meter, dann sind es 5 Meter, dann sind es 10 Meter. Und irgendwann verschwindet er halt vor dir und du siehst ihn nicht mehr. Und ich glaube, dass das eine schöne Analogie ist. Also dieses, ich habe da im Rennen dann auch immer versucht, meinen Frieden mitzumachen, so nicht dieses verbissen hinterherbleiben. Vielleicht hätte ich es sogar geschafft, keine Ahnung. Aber dieses eine Sache, die man gerne haben möchte, die sich aber jetzt gerade nicht materialisieren lässt, einfach sanft loszulassen und eben wie Wilson so langsam davonschwimmen zu lassen, ohne verbissen an ihr festzuhalten.
Ich habe, oder hast du den Halbmarathon in Frankfurt verfolgt am Wochenende?
Nee.
Waren deutsche Meisterschaften. Richard Ringer hat
Ja, das habe ich,
gewonnen
ja, genau, das hatte ich
in
gesehen.
1:03 oder sowas.
Ja.
Dann hat er gesagt, das ganze Rennen ist konservativ entspannt angegangen. Er ist den Lauf progressiv gelaufen. Das hat sich irgendwie so angehört, als hätte er einen Trainingslauf gemacht. Ist mit 3:10 Pace losgelaufen. Und erst bei Kilometer, ich muss lügen, ich glaube 15, hat er auf die Spitzengruppe wieder aufgeschlossen. Und das ist ja eigentlich ähnlich, was du sagst. Also er läuft da los und lässt erstmal seine Kontrahenten wegziehen mit dem Wissen, oh, da macht jetzt eine Lücke auf. Aber er hat halt für sich einen Plan gehabt, hat da dran festgehalten und hat das Ding halt dann auch gewonnen. Also er ist mit gutem Abstand für Halbmarathon-Verhältnisse, mit einem relativ großen Abstand, ist er halt dann Erster geworden, hat den deutschen Meistertitel halt sich geholt. Und das ist halt schon was, wo ich sage, ja, der hat einen Plan. Er lässt, vielleicht nimmt erstmal Abschied von den Leuten, aber er vertraut halt auf den Plan und er hat seine Gedanken, er kennt seine Stärken und hat das halt dann im Endeffekt auch gewonnen. Weiß nicht, ob das dann unbedingt dazu das Ziel vor ihm war, dass er es unbedingt gewinnt oder ob er einfach einen guten, was weiß ich, Halbmarathon laufen wollte für sich, einen Trainingslauf, keine Ahnung, aber trotzdem fand ich es halt stark, dann den Gedanken, wenn man sich reinfühlt, das, was du sagst, halt so, man nimmt Abschied, man sieht die Leute weglaufen, ist ja eher so, oh shit, 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 ob ich da jemals wieder rankomme, weil das sind ja auch keine Nasenbohrer, also die da vorne rumlaufen bei 1:03, 1:04, das sind ja top, top Athleten, die können ja alle
Und
was.
exakt, und ich glaube, nur weil du eine Sache loslässt, also bei mir war es ja so, es hat sich dann halt nicht ergeben mit meiner Zielzeit, also ich musste das loslassen, was aber aus meiner Sicht ja nicht heißt, das hattest du ja vorhin auch schon, nicht alles, was man loslässt, ist ja ein Abschied auf Dauer. Also vieles, was wir vielleicht für den Moment loslassen, kommt auf ganz anderem Wege plötzlich wieder zu uns zurück. So, und ich glaube, dass viele Athleten vielleicht auch jetzt in der Saison vor der Frage stehen, wie geht's jetzt? Was wird es? Ich bin jetzt vielleicht verletzt oder ich bin krank, und sich dann vielleicht auch von einem Plan oder einem Vorhaben zu verabschieden und ihm auf einem anderen Wege dann doch noch die Möglichkeit zu geben. Also ich hatte ja das, glaube ich, schon häufig erwähnt. Jannik Hollmann, der letztes Jahr den Ironman Portugal gewonnen hat, der ja nach Kraichgau ein gebrochenes Schlüsselbein hatte. Der ja auch für sich dann formuliert hat, so, hey, was bräuchte es denn? Also gar nicht aufgeben und resignieren, sondern sich jetzt vielleicht einfach davon verabschieden, dass so linear, wie ich es mir vorgestellt habe, geht es jetzt gerade nicht. Aber vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Und es ist eben ein Unterschied, ob du etwas loslässt, damit es zu dir zurückkommen kann, oder ob du etwas krampfhaft festhältst, damit es dir dann eigentlich irgendwie aus den Händen fällt, weil du so unter Anspannung bist.
Aber ich bin da wirklich auch der Meinung, ob es jetzt beruflich ist, was wir gesprochen haben, ob es im Leben ist, ob es jetzt im Sport ist. Es kommt mit der Erfahrung. Also ich bin schon stark der Meinung, wir können uns daran gewöhnen oder zumindest fühle ich es bei mir selber, weil das ist genau der Punkt. Ich mache jetzt den Ausdauersport seit gut 10 Jahren und ich sehe Athleten, die halt einfach seit kurzem erst dabei sind. Wir machen beide Challenge Rot dieses Jahr, sind beide angemeldet. Wir strugglen jeder für sich. Ich habe jetzt auch 2 Wochen keinen Sport gemacht, weil ich auch krank war und auf Reisen war und dies und jenes. Wie sehr es andere Athleten beschäftigt, die einfach noch nicht lange im Sport dabei sind und wie wenig, dass es mich beschäftigt. Also negativ beschäftigt. Wo ich sage, ja, ich kann es ja gerade nicht ändern. Das ist für mich gar, ehrlich gesagt, wirklich kein Thema, wenn ich krank bin. Meine Güte, dann denke ich 0,0 an Challenge Rot. Da ich sage so, oh, was verliere ich jetzt? Schaffe ich das noch? Wird es noch was mit der und der Zeit? Wie viel kostet mir das jetzt an Training und was verliere ich an Form oder was auch immer? Das sind Sachen, die gehen vielen Athleten durch den Kopf und da dann halt einfach auch für mich wieder die Erkenntnis zu sagen, ja, es macht halt Sinn, dass du dich langsam in dem Ausdauersport nach vorne, nach oben arbeitest. Du kannst nicht anfangen und sagen, ey, ich mache jetzt Triathlon und ich mache jetzt heute meinen ersten Ironman oder wie auch immer. Da gibt es ja zuhauf draußen Athleten, die sagen so, ja, ich starte jetzt mit dem Sport und dieses Jahr starte ich einmal mit dem Ironman, weil es halt einfach vielleicht da gut vermarktbar ist. Aber du siehst halt schon, dass die Leute nicht reif sind. Also
Ja, und wie du das aber auch gerade beschreibst, dass der Punkt natürlich da ist, man hat einen Plan und der muss sich jetzt linear entfalten, im wahrsten Sinne entfalten. So, ich falte das aus, so. Aber plötzlich merkst du, dass, keine Ahnung, das Papier irgendwie einen Riss hat oder so und sich so gar nicht entfalten lässt. Und ich weiß noch, wie ich 2014 habe ich mich wirklich sehr gut vorbereitet, war noch beim Powerman in Holland. Nee, ich wollte zum Powerman nach Holland. Den gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Geiles Rennen. Also Duathlon. Und habe vorher im April eine Blasenentzündung bekommen, die bei Männern relativ krass ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte so, naja, gut, ich musste dann ins Krankenhaus, war in der Notaufnahme, habe da Antibiotika intravenös bekommen und so. Und das hat mich, ich glaube, ich konnte 6 Wochen gar nicht trainieren. Also durfte ich auch nicht. Musste 6 Wochen dann auch krasse Antibiotika nehmen. Und ich war ja für Rot angemeldet, 2014. Und ich war so, ich wollte das unbedingt, unbedingt, unbedingt so. Und dann habe ich, musste, ging Rot nicht. Und ich musste das dann wirklich mit großem Widerstand loslassen. Dann wollte ich unbedingt nach Kopenhagen. In Kopenhagen bin ich dann irgendwie das erste Mal in meinem Leben unter einer Stunde geschwommen, 59, 20 oder so. Und dann wie ein irrer Rad gefahren, bin nach 5 Stunden 15 vom Rad gestiegen und völlig zerschossen. Also ich habe das auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen, musste ich an dein Erlebnis denken, wo du ein DNF in Portugal hattest. Da bin ich in Dänemark da durch die Vororte gefahren und völlig paralysiert quasi in der Wechselzone gelandet und habe das dann noch irgendwie nach Hause geschaukelt. Aber was will ich sagen? Ich wollte unbedingt nach Rot, unbedingt. Und dann habe ich das aber losgelassen und 2 Jahre später, 2016, war ich dann das erste Mal in Rot mit meiner immer noch stehenden Bestzeit 10:09. Und es war so leicht. Also 2016 Rot war so leicht. Das war eins der leichtesten Rennen, an die ich mich erinnere, weil das war so, ich habe gedacht, Fabian, jetzt ist es dran. Heute, jetzt, hier. So, jetzt, die Tür ist auf, also jetzt geht durch.
Ja, und es war halt damals 2014, glaube ich, nicht der Zeitpunkt dafür. Es ist
So.
so, man sagt es ja immer so, aber es sollte nicht sein.
Es
Es
sollte nicht sein. Und ich glaube, das fällt uns natürlich auch schwer. Also auch da wieder, ich wiederhole mich, ich schließe mich ein. Wir wollen natürlich eine Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt. So. Also ich selber, ich werde dieses Jahr 50. Und wie man, also wer es nicht weiß, aber ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also auch von diesem Lebenskonzept. Ich treffe ja immer wieder Leute aus meiner Schule, mit denen ich befreundet bin noch, die haben Haus, Frau, verheiratet, Kind, Kinder, haben einen festen Job. Und ich bin genau das Gegenteil, ja. Ich bin selbstständig. Ich habe irgendwie die letzten 6 Jahre in maximaler Unsicherheit gelebt. Ich lebe noch in Frankfurt, bin aber eigentlich ja eher Nordlicht. Irgendwie, ich will auch in den Norden zurück. Also auch da irgendwie unklar, wie es weitergeht. Also ich musste mich auf ganzer Linie von, was heißt musste? Ich habe mich auf ganzer Linie von Dingen verabschiedet, die ich vielleicht gerne anders gehabt hätte. Und natürlich ist das nicht leicht. Und auf der anderen Seite, es zu erzwingen, im Sinne von, das muss jetzt so sein, führt genauso wenig zum Ziel wie eine Sache jetzt einfach machen. So nach dem, also im Sinne von, ja gut, dann gehe ich jetzt wieder in eine Festanstellung und dann nehme ich mir da jetzt eine Wohnung oder so, wo du spürst, es ist jetzt nicht dran, ja.
Aber ich denke, wir müssen da durchgehen durch die Phasen, weil so wie wir jetzt schon gesprochen haben, ich denke, da kommen wir beide auf den gleichen Konsens, dass wir dadurch einfach, ich sage jetzt mal, stärker werden, resilienter werden, dass wir anfangen, auch, ich will jetzt nicht sagen, Tiefphasen zu genießen, aber irgendwie doch genießen. Also sagen sie, ja, es ist jetzt okay, es ist gut so. Dann mache ich halt jetzt das, was ich machen kann, sehe vielleicht das Positive in der Tiefphase, es eröffnet ja auch wieder Möglichkeiten und Chancen. Jeder Rückschlag oder jede Tiefphase, blöd gesagt, sei es, wenn ich krank bin, habe ich die Chance, dass ich daheim wenigstens vielleicht mal irgendwie meinen Papierkram aufräumen kann, weil ich nicht viel Sport mache oder vielleicht zwischenmenschliche, soziale Beziehungen wieder mehr pflegen kann, aber wie auch immer. Aber das sind ja Sachen, wo ich sage, es geht ja irgendwo wieder Tür auf, wenn in dem Moment vielleicht da temporär irgendwo eine Tür zugeht, weil ich verletzt,
Ja.
krank bin.
Und ich glaube, dass es auch in solchen Situationen eben darum geht, sich nicht abzulenken oder das zu betäuben. Viele fangen dann ja an, eine bestimmte Phase, ich will nicht sagen zu übertünchen, aber der gar keinen Raum zu geben, sondern einfach zu sagen, ich meine, du hattest pfeifisches Drüsenfieber letztes Jahr und so wie ich in Rot dann diese Blasenentzündung, also nicht vor Rot, das hatte, jetzt nicht versuchen, das schön zu reden oder irgendwie da irgendwie Sugarcoating zu betreiben, sondern einfach zu sagen, hey, ich hatte mir das anders vorgestellt und jetzt ist es so. Und ich will gar nicht sagen, ich mache jetzt das Beste draus, sondern ich nehme das jetzt einfach so an. So. Und in diesen Gedanken, in diese Gefühle und auch vielleicht in diese Verkörperung mal sich hineinzubewegen. Oh, ich wache morgens dann immer auf und bin so zittrig oder ich merke, wie ich wirklich so hibbelig bin oder so flirrig und ich so und das einfach auch mal wahrzunehmen und zu sagen, aha, okay, so fühlt sich das also jetzt gerade an. Ja, naja, okay, gut.
Aber das ist ja was, wo innere Arbeit wieder ist. Wie geht es mir wirklich? Wie fühlt sich es an? Ah, wie fühlt sich negative Emotionen an? Es ist halt ehrliche Arbeit, es ist halt harte Arbeit. Also es tut halt in dem Moment weh, es ist vielleicht unangenehm. Wir müssen unangenehme Entscheidungen mal treffen in den Phasen. Aber wenn man so ehrlich ist und für mich jetzt rückblickend, ob es beruflich ist, ob es familiär ist, ob es sportlich ist, ich bin heilfroh, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und dass ich auch letztes Jahr krank war oder damals in Südafrika war und auch weniger Sport gemacht habe, wo ich mir dachte, jetzt haben wir ja keine Wettkämpfe gemacht, 2022, 2023 war das. Und ja, im Endeffekt habe ich Angst gehabt, okay, da ist der Zug abgefahren an der Spitze der Amateure. Und was war am Ende vom Tag? Nö, ich habe halt einfach ein ruhigeres Jahr gehabt, ich habe trotzdem meinen Sport gemacht. Bisschen unkonventioneller, war ein bisschen mehr Hiken, war ein bisschen mehr Gleitschirmfliegen, solche Geschichten auch gemacht und war trotzdem viel Bewegung. Und ein Jahr später, 2023, war ich auch top in Shape und 24 noch besser in Shape. Also es ist ja der Zug da nicht abgefahren, nur weil wir jetzt mal irgendwie kurzzeitige Pause machen, nur weil wir kurzzeitig nicht zum Training kommen, gesundheitlich, beruflich, was auch immer, sondern wir müssen halt anfangen, dass wir das große Ganze im Blick haben und langfristig halt schauen, geduldig sind. Das sind Sachen, die ich gelernt habe, die ich all meinen Athleten halt weitergebe, wo ich sage, hey, es ist vielleicht fürs Hier und Jetzt, ist es jetzt vielleicht ein Rückschlag, aber ich schaue eher mal langfristig und nicht bloß auf die eine Saison, sondern wir wollen doch auch in 5 Jahre einfach nur gute Athleten sein und wollen nur einen 5 Jahre erfolgreich sein. Und das sieht man halt schon, dass Ausdauerathleten sich nicht in 1, 2 Jahre entwickeln, sondern das passiert über 5 bis 10 Jahre. Also da entsteht wirklich der Top-Ausdauerathlet. Und das geht nicht nur physiologisch, dass ich sage, wir passen uns muskulär an, wir passen uns metabolisch an, sondern es geht ja noch ganz, ganz viel weiter. Das, was ich vorher gesprochen habe, dass wir uns in der Hinsicht anpassen, wir lernen mit den Situationen halt umzugehen und wir finden bessere Wege, wie wir wieder aus den Tiefphasen rauskommen, sei es jetzt irgendwie Rückschläge, sei es Abschiede, sei es Erkrankungen, wie auch immer. Und das ist was, was ich jedem halt mitgebe, dass man das halt auch versucht zu genießen und da im Endeffekt halt auch ja, den Weg halt einfach, ich würde sagen, über sich ergehen lässt, aber halt einfach gerne mitnimmt, dass man sagt,
Und
hey, das ist Part vom Game, das gehört dazu und das macht mich jetzt nur stärker und
das
resilienter.
aber leichter gesagt als getan, ne? Also
Natürlich.
wenn du dann erstmal in der Situation drin bist, dann denkst du dir, ja gut, und jetzt, wie soll ich da jetzt wieder rauskommen?
Natürlich, aber du musst halt auch auf die Personen vertrauen. Da habe ich letzte Woche ein nettes Gespräch gehabt, ging ums Coaching mit einem potenziellen Athleten oder potenziellen neuen Athleten. Er ist schon Athlet, aber er möchte vielleicht eins Coaching wechseln. Und er ist auch selbstständig und er hat auch gesagt, ja, warum soll ich mir das alles irgendwie mir selber beibringen und warum soll ich einen Rat von außen annehmen von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Und da habe ich gesagt, hey, ihr arbeitet jetzt mit Coaches zusammen, ihr sucht professionelle Unterstützung in dem Bereich und vertraut es aber nicht drauf. Und ich sage es meinen Athleten, aber am Ende vom Tag, sie wollen dann trotzdem den Schritt selber gehen und glauben es halt irgendwo in gewisser Weise besser zu wissen, wo ich sage, ja, es gehört dazu, es ist jetzt normal, dass man mal krank wird und dass man 1, 2 Wochen Pause hat. Dieses Jahr, glaube ich, war einfach auch wieder eine krasse Krankheitswelle in Deutschland, was, ja, weiß nicht, ob das Norovirus war, Covid war wieder, also waren da, glaube ich, zig verschiedene Arten von Erkrankungen, auch wieder Infekten. Und
Aber
das gehört dazu.
ja, und ich glaube, da würde ich gerne auch noch mal eine Folge mit zu dir machen. Dazu würde ich gerne mit dir noch mal eine Folge machen. So, ich glaube, ja, und das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich glaube, dass die Rolle des Coaches oder des Trainers einfach so bedeutsam ist, weil es aus meiner Sicht eben nicht darum geht, dass, aber das ist meine persönliche Meinung, dass ein Athlet einen Plan abtrainiert. Also natürlich kann er das machen, aber dann ist irgendwie der Prozess des Athletwerdens irgendwie, ich will nicht sagen wertlos, also einen Plan abzutrainieren ist eine Sache, in diesen Plan hineinzuleben. Also was macht es mit dir? Welche Ängste kommen da gerade hoch? Welche Bedürfnisse, welche Sorgen? Wie fühlt sich das an, wenn du plötzlich leer wirst oder verzweifelt bist oder mental merkst, komisch, irgendwie vor 4 Wochen hatte ich noch voll Lust und jetzt ist da gar nichts mehr oder so. Und ich glaube, dass eben der Großteil dieses Entwicklungsprozesses dadurch gespeist wird, dass nicht der Trainer dir einen Plan gibt, sondern dass der Trainer dich dazu animiert, in diesen Plan sozusagen hineinzuleben. Ja, ich hatte auch mal einen Trainer, der hat mir überhaupt keine Fragen gestellt. Der hat mir immer irgendwelche Sachen aufgeschrieben und ich hab versucht, mit ihm zu kommunizieren. Und der Plan war gut, nur ich bin nicht in die Möglichkeit gekommen, zu verstehen, was gerade mit mir passiert. So, und vor allen Dingen auch bin ich viel in so Wutschleifen gekommen. Hä, was soll das? Und warum ist der Puls jetzt schon wieder so hoch? Und warum ist das und so? Und ich glaube, wenn du dann einen Trainer hast, der dir wirklich sagt, also der dir nicht nur sagt, hey, trust the process, sondern der dich da wirklich durchführt, so dich an die Hand nimmt und mit dir aus diesem Plan sozusagen einen Wachstumsprozess macht, ich glaube, dann wird ein Schuh draus.
Ja. Ich suche gerade einen Kommentar von einer meiner Athletinnen. Sie hört, glaube ich, auch ganz fleißig unseren Podcast. Vielleicht weiß sie jetzt, dass ich von ihr spreche. Ich nenne natürlich keinen Namen und sage gar keine Details nicht. Aber sie hat gestern erst so richtig nochmal geschrieben, so von wegen. Ich finde den Kommentar gerade nicht mehr in das war eine relativ lange Nachricht an. Aber sinnbildlich war es so, ja, sportlich momentan läuft es halt einfach nicht so rund, einfach aus ja, beruflichen, familiären, privaten Themen halt einfach. Aber sie ist trotzdem so froh um das Coaching und sie ist so dankbar, dass sie das damals angefangen hat bei uns, weil sie sagt, es bringt ihr gerade momentan so viel und gibt ihr halt so viel Rückhalt und Sicherheit und wir quatschen halt sehr, sehr viel. Also das ist das Thema Coaching. Es geht nicht nur um den super super Trainingsplan irgendwie dahin zu klatschen und sagen, ja, mach das, arbeite das ab und dann bist du ein besserer Athlet. Sondern es geht ja genauso darum, dass wir uns den Ängsten, den Sorgen, die Themen, die jeden beschäftigen und halt jeder andere Themen, dass wir uns dem
Richtig.
halt annehmen und dafür will ich halt als Coach auch da sein. Das sehe ich als meine Arbeit halt auch, dass wir auch über solche Themen reden. Und das ist halt einfach schön. Und der letzte Satz war im Endeffekt und mal wieder Danke, einfach so, weil ich schon länger nicht mehr gesagt habe, und nach wie vor einfach ein stolzer Coach bin. Und sowas ist halt einfach genau der Grund, warum man es halt dann auch macht. Also warum ich sage, hey, es macht mir so viel Spaß, mit solchen Menschen halt zusammenzuarbeiten, die einfach halt über den Tellerrand schauen und die offen sind, die ehrlich zu sich sind, die ehrlich zu mir sind. Und wir arbeiten echt auch sehr, sehr tief und wirklich auch sehr, sehr private Themen. Aber sie öffnet sich halt da auch, sie ist offen für vieles, es ist halt kein leichter Weg momentan für sie, aber das macht halt einfach Spaß, wenn man da irgendwo eine Stütze sein kann, ihr da einen Tipp geben kann, einen Rat geben kann und dann sieht, wie sie momentan Step by Step einfach ihre Schlüsse draus zieht und halt einfach ein glücklicheres Leben führt und dann wird alles Sportliche wieder besser. Aber es ist halt gerade die Phase, wo sie nicht zum Sport so kommt und einfach in andere Baustellen hat, aber es ändert sich auch wieder. Und das ist halt das Schöne, wenn man dann den Overall, den Prozess einfach sieht und vielleicht dann also in 5 Jahren dann zurückschaut und sagt so, wow,
Ja.
krass, die Reise, die man gemeinsam ergangen ist und die Veränderung, was man positiv für Menschen in ihrem Leben dann auch mitwirken hat dürfen.
Und ich Und ich glaube, dass, also warum ging es heute so ein bisschen um das Thema Abschied? Also zum einen glaube ich, dass viele, die in diesem Sport, insbesondere auf der Mittel- und Langdistanz gelandet sind, einfach schon mit verschiedenen Wassern umspült wurden im Leben und schon von vielen Dingen Abschied nehmen mussten. Und mit Abschied meine ich da dann Abschied nehmen davon, zu einer Sache dazuzugehören. Viele waren vielleicht Außenseiter oder viele haben von einem Lebenskonzept, was sie sich als Kind oder als Jugendlicher vielleicht vorgestellt haben, Abschied nehmen müssen und sind dann in diesem Sport gelandet. Und ich glaube, dass der Sport ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen ist es der Segen, weil wir viel wachsen und viel erleben. Und natürlich, ja, ich will gar nicht sagen Fluch. Und wir erleben auch dort immer wieder, das ist ja nicht ausgelebt, das Leben, sondern auch hier erleben wir wieder viel. Sich selber ein Angebot machen, von etwas wieder Abstand nehmen, Frieden damit machen, dass man es loslassen musste und vielleicht darauf vertrauen, dass es irgendwann wieder zu einem zurückkommt, an einer ganz anderen Ecke, in einer ganz anderen Frequenz, so, ne? Also wie du selber ja auch sagst. Und bei mir, ich meine, ich dachte dann im Nachgang noch so krass, 2014 rot, das wäre nie gut geworden, weil ich viel zu verbissen war. Und als ich 2016 in rot war, das war einfach von A bis Z also jetzt muss ich richtig, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich an 2016 denke, weil ich stand da morgens an der Startlinie und ich wusste, das wird dein Tag, Fabian. Punkt. Ich wollte unter 10 bleiben, das hat dann nicht ganz geklappt. Ich habe es dann aber auch nicht drauf angelegt. Ich habe noch so einen Screenshot, wo dann stand, last spotted, Kilometer 12, estimated finishing time 9:55 oder so. Ich habe da noch die Zeit hinten raus verloren, aber doch, also geil, also wirklich, ja.
Ja, aber das macht es ja dann aus, ja, zu realisieren, ich nehme mal Abschied und es ist jetzt kein Rückschritt, sondern es ist im Gegenteil, es ist für meine generelle Entwicklung halt ein Fortschritt. Und das darfst du mal in dem Kontext erleben, das darfst du beruflich erleben, dass du sagst, hey, ich habe jetzt mein Angestelltenverhältnis gekündigt, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und schwuppsiwupps, jetzt ist auf einmal das Gehalt weg, jetzt kommt erst einmal nichts rein, es kommt vielleicht mal ein bisschen wenig rein und es steigert sich, aber halt den Prozess halt mal zu gehen, die Ängste und Sorgen, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei und das ist ja nicht, also da bin ich ja genauso, da wo er sagt, hey, das kostet erstmal schon mal ganz, ganz viel Überwindung, aber den Prozess, wenn man mal gegangen ist, einen Jobwechsel gemacht hat, dann realisiert, okay, es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, ich habe einen Job gewechselt, habe auch intern oder jetzt eine neue Firma und ich habe ein neues Team jetzt. Es ist vielleicht sogar besser als mein altes Team, weil wir ja immer die Angst haben, es wird irgendwie alles schlecht. Aber wenn es ja schon schlecht ist, dann kann es ja ganz, ganz leicht besser werden. Und das vergessen wir halt oftmals, dass wir immer die Ängste halt haben: Oh, was ist, wenn? Und könnte er schlechter sein und könnte mir nicht gefallen oder wie auch immer. Ja, aber das Gegenteil ist ja, es könnte halt richtig gut gefallen. Aber wenn du halt nichts änderst an deiner Situation, nicht Abschied von der Situation nimmst, die dir nicht gut tut, dann wird sich auch nichts ändern. Also dann wirst du immer da bleiben und wirst da immer, sagen wir, die negative Stimmung oder den negativen Vibe halt einfach auch haben, wenn du es nicht änderst.
Ja, also ich glaube, dass wir Dinge eben nicht erzwingen können, ne? Und
Schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich würde aber
oh,
trotzdem gerne
du
noch
hast fünf Fragen
die
heute, ne? Ich
klassischen
habe,
fünf
ja,
Fragen.
super, sehr
Ich
gut,
glaube, es
ja.
etabliert sich jetzt, dass ich das
Sehr
einfach
gut.
mache. Dann wir wechseln nicht mehr. Ich frage jetzt einfach jedes Mal fünf Fragen. Gab es einen Abschied, der sich im Nachhinein als Fortschritt entpuppt hat bei dir? War jetzt, vielleicht hast du es ja schon beantwortet, ich habe die
Ja,
Fragen ja vorher
ja.
schon zusammengeschrieben.
Doch, also wirklich der Abschied, also ich war mir ja auch nicht sicher, wo mich das hinbringen wird, aber der Abschied vom Konzernleben, das war etwas, was mich in den ersten 2 Jahren Corona natürlich vor viele Herausforderungen gestellt hat und auch mir viele Fragezeichen mitgegeben hat, so nach dem Motto, war das jetzt wirklich so gut? Jetzt, wenn ich aber in Konzerne gehe, dann denke ich immer, gut, dass ich hier nur als Auftrag, also nur das, gut, dass ich hier nur das Projekt mache und dann wieder raus kann, weil das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Nein, das hat mich sehr frei gemacht und sehr, das hat mich sehr, auch mich frei fühlen lassen, auch nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen.
Sehr cool. Wann war der letzte richtig schlechter Trainingstag und hast du den dann ehrlich reflektiert oder hast du den eher schön geredet?
Oh, also mein richtig schlechter Trainingstag, das liegt noch gar nicht so lange zurück, weil ich irgendwie zwei Sachen gleichzeitig habe. Irgendwie Sprunggelenk links, Achillessehne irgendwie und auf der rechten Seite kam dann nach Weihnachten, ich weiß nicht, wenn sich das Fußgewölbe ein bisschen senkt, dann ich weiß gar nicht, wie das heißt, dass der mittlere Kopf vorne am Fußballen sich so senkt und also auf jeden Fall habe ich da, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff heißt, aber ich hatte sozusagen auf beiden Seiten, dass ich gedacht habe, links ist rechts, sag mal, hä? Und ja, ich habe dann gedacht, gut, dann ist es das jetzt nicht. Und dann habe ich wieder aufgehört mit dem Laufen und bin wieder auf die Rolle gegangen und habe dann 2 oder 3 Wochen bin ich gar nicht gelaufen. Einfach weil ich gedacht habe, dann ist es offenbar jetzt gerade nicht angezeigt.
Fair enough. Würdest du lieber gewinnen und wissen, dass es Glück war, oder verlieren und alles perfekt gemacht zu haben?
Aber ich glaube, Letzteres. Ja, doch, Letzteres.
Das ist
Also.
eigentlich schon das, was du auch gesagt hast. So, ja, du wolltest unter 10 Stunden. Ich sage jetzt ganz hart gesprochen, du hast verloren, genauso wie ich mit meiner
Ja.
8:16 mein Ziel verloren habe, wenn man es so nimmt. Aber ich denke, wir waren beide halt super happy damit. Und das hast ja du auch gerade gesagt, so,
Ja,
es war
doch.
ein perfekter Tag, ich wollte unter 10 Stunden, aber ich habe es nicht geschafft, aber war ja trotzdem, du zehrst ja voll davon. Also, das ist ja.
Nico, ich weiß ehrlicherweise manchmal nicht, ob es nicht gut ist, dass ich die 10 nicht geknackt habe.
Weil.
Also auch ich bin Marathon, Halbmarathon-Bestzeit, 1:30, 12 oder so, auch da nicht drunter gewesen. Und ich denke, das ist jetzt gar keine selbsterfüllende Prophezeiung, so nach dem Motto, es klappt immer nicht, sondern das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich gerade eben so leicht verpasst. Und nochmal, diese 10:09 in Rot ist für mich einfach Bam. Also das ist so wow. Ja,
Ja,
ja.
Punkt. Schau mal, wie geht davon aus, du bist ehrlich. Wie viel von deinem Training machst du für dich? Wie viel fürs Ego und wie viel fürs Drama?
Ich trainiere, muss ich sagen, mittlerweile sehr viel für Strava, weil ich merke das immer, dass ich habe ja früher Paper-Pencil gemacht so und seitdem ich damit Strava denke ich jedes Mal, oh, das Ding ist nicht aufgeladen, dann lädt er das ja gar nicht bei Strava hoch. Das ist ja blöd. Kann man das noch händisch nachtragen? Ja, aber eigentlich, also ich glaube, das ist schon eine Sache, dass ich das dokumentiert wissen will auf Strava, warum auch immer, weil ich habe jetzt nicht zehntausende Follower, also ich mache es ja nur für mich. Fürs Ego. Ich trainiere sehr viel für mich, glaube ich. Also für das Gefühl, in einem, ne, hatten wir ja auch in einer Folge ASICS, Anima Sano in Corpore Sano, Anima Sana in Corpore Sano. Also ich wirklich mich auch wieder gut zu fühlen und zu wissen, so, hey, mein Geist fühlt sich in meinem Körper wohl.
Sehr schön. Wenn, angenommen, Covid-Zeiten, können wir uns, glaube ich, alle zurückversetzen. Wenn morgen alle Wettkämpfe gestrichen werden, würdest du trotzdem weiter nur trainieren?
Ja, das habe ich in Covid nicht gut hinbekommen, muss ich sagen, weil ich mich da irgendwie vom Sport, ich will nicht sagen, verabschiedet habe. Ich hatte, als Covid losging, das Gefühl, ey, das werden jetzt 2 Jahre Pause. So, ich wusste das irgendwie, das werden 2 Jahre Pause. Das habe ich, also das habe ich nicht gut aufgegleist. Also wenn jetzt morgen das nochmal wäre, dann würde ich in einen anderen Prozess oder in einen anderen Flow gehen und gucken, dass ich einfach an viel mehr, ich will nicht sagen, an viel mehr Themen arbeite, aber dass ich gucke, dass ich in noch eine größere Leichtigkeit, also körperlich, mental komme, so nach dem Motto, jetzt guck, mach die Einheiten nicht, um schneller zu werden, sondern mach sie vielleicht, um gelenkiger oder leichtfüßiger zu werden.
Sehr cool. Gut. Danke dir, Fabian. Ich glaube, wir lassen es dabei. War wieder sehr, ja, teils emotional da, sehr tief. Aber ich denke, wieder ganz gut für viele Athleten, die jetzt dazuhören. Einfach zum Ummünzen, sei es auf dem Sport, sei es beruflich, sei es familiär. Ich denke, es ist
Also,
immer sehr, ja, sehr vielschichtig, so ein Thema. Es ist jetzt nicht per se nur Sport oder so.
ich danke dir für das sehr emotionale Eingangsstatement, was das Thema Abschied angeht. Und ja, ich fand es wirklich spannend und auch wichtig und auch, glaube ich, kraftspendend über das Thema Abschied im Sinne von Teil des Ich-Werdungsprozesses mal zu sprechen. Und ich glaube eben, dass nicht jeder Abschied auf Dauer ist. So, ich glaube, gibt ja auch so einen Spruch, lass los, was du liebst. Und so ist es, glaube ich, auch. Manchmal müssen wir Dinge, die wir lieben, loslassen, damit sie so oder anders wieder zu uns zurückfinden.
Guter Abschluss, das machen wir jetzt auch für 2 Wochen. Wir nehmen jetzt Abschied von hier und
Genau.
hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ciao,
Vielen
ciao.
Dank. Danke.